Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite her. Heiße jeden ganz herzlich willkommen. Wünsche einen ganz gesegneten Sonntag. Ja, wir fahren weiter fort mit der Bergpredigt. Und man kann sagen, die Bergpredigt ist sozusagen die neue Lebensordnung für Nachfolger von Jesus. Also jeder, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, für den zählt die Bergpredigt im Sinne, so sieht die neue Lebensordnung aus für Nachfolger von Jesus. Das ist zu beachten im Leben. Und die ist sehr herausfordernd, die Bergpredigt. Auch der heutige Text ist sehr herausfordernd. Alle, die die Bergpredigt schon mal gelesen haben, wissen das. Das ist nicht ein einfacher Text, den man einfach nur so runterlesen kann, sondern es berührt einen tief, fordert einen sehr heraus, wirklich sehr heraus. Mich fordert die Bergpredigt sehr heraus. Und ich denke, jeden, der das Wort Gottes ernst nimmt und sie liest, wird es auch erleben. Wir lesen heute Folgendes aus Matthäus Kapitel 5 von Vers 17 bis 20. Matthäus 5, 17 bis 20. Sagt Jesus folgende Worte. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und der Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. So bis hier erstmal dieser Text. Jetzt gucken wir uns mal nach und nach an, was hier dieser Text uns zu sagen hat, ganz persönlich auch zu sagen hat. Starten wir mal mit Vers 17. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jesus sagt das ganz bewusst, weil aufgrund dessen, was er alles gesagt hat, was er getan hat, auch dass er Freund der Sünder war und sich ihm zugeneigt hat und viele andere Dinge, konnten die Leute vielleicht auf die Idee kommen, die damaligen Zeitgenossen Jesu, die Juden oder auch die Pharisäer, Jesus ist gekommen, um das Gesetz Gottes, das im Alten Testament gegeben wurde, das mosaische Gesetz, um es aufzulösen. Und die Propheten, die will er auch auflösen. Und mit dem Gesetz ist hier entweder, ich habe schon angedeutet, entweder ist mit diesem Wort Gesetz hier die Tora gemeint. Die Tora sind die fünf Bücher Mose. Oder es ist das mosaische Gesetz gemeint, was Teil der fünf Bücher Mose ist. Ja? Dieses Gesetz hat Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben. Das Gesetz bestand ja aus 613 Geboten. Also alles, was Gott dem Moses gegeben hatte, hat Moses dann dem Volk Israel gegeben, das mosaische Gesetz. Und das hatte 613 Gebote. Und das war auf jeden Fall Teil von dieser Tora. Und mit den Propheten sind mindestens alle prophetischen Bücher gemeint im Alten Testament. Vielleicht ist sogar auch mit diesem Ausdruck Gesetz und die Propheten, vielleicht meint Jesus sogar das ganze Alte Testament damit, weil das war so früher eine Redensart. Gesetz und Propheten stand für das gesamte Alte Testament. Und Jesus ist nicht gekommen, um das Alte Testament aufzulösen und auch nicht das mosaische Gesetz, was ja Teil vom Alten Testament ist. Er ist nicht gekommen, um es aufzulösen. Er sagt dann folgende Worte. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Jesus kam, um das Gesetz Gottes, das Alte Testament, besonders auch das mosaische Gesetz und die Propheten, um es zu erfüllen, ja, um es zur Vollendung zu bringen. Der Mensch ist aufgrund seiner angeborenen Sündhaftigkeit nicht fähig dazu, das mosaische Gesetz zu halten. Die 10 Gebote sind Teil des mosaischen Gesetzes und alleine daran scheitern wir schon. Wir können nicht mal die 10 Gebote komplett halten. Allein das Gebot, du sollst nicht lügen, ich will niemand zu nahe treten, aber ich bin überzeugt, kein einziger hier hat dieses Gebot sein Leben lang gehalten. Kein einziger von uns. Und auch das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben außer mir, hat, glaube ich, auch noch kein einziger sein ganzes Leben lang gehalten. So, und Jesus kam, kam aus der Ewigkeit. Er ist Gott in Ewigkeit. Er kam aus der Ewigkeit. Gott hat ein Wunder getan. Er hat ihn hineingepflanzt in den Mutterleib der Maria. Und als Jesus geboren wurde, er wurde nicht geboren mit unserer angeborenen Sündhaftigkeit, weil er nicht von Vater und Mutter stammt, sondern nur in Maria hineingelegt wurde und von ihr geboren wurde. So, er ist nicht geboren worden mit unserer angeborenen Sündhaftigkeit. Und so hatte er die Möglichkeit, alle Gebote und alle Gesetze zu erfüllen. Und er brach nicht ein einziges Gesetz. Jesus hat nicht ein einziges Gesetz vom Alten Testament in irgendeiner Art und Weise oder gar die 10 Gebote gebrochen. Und er erfüllte auch das Gesetz mit seinem Tod. Ist auch ein wichtiger Gedanke. Schaut, für die Gesetzesübertretung hat damals Gott angekündigt, wenn jemand sein Gesetz übertritt, dann trifft ihn der Tod, der Fluch. Ja. Nun hatte Jesus, oder ich sag mal so, und er erfüllte das Gesetz auch mit seinem Tod, denn für die Gesetzesübertretung war der Tod die Strafe. Jesus hat keine eigenen Sünden gehabt, aber die Bibel sagt, er hat unsere Sünden und unsere Gesetzlosigkeiten auf sich genommen. Und er ist für unsere Sünden und für unsere Gesetzlosigkeiten bestraft worden, denn für Gesetzlosigkeiten wird man bestraft. Somit hat Jesus mit seinem Tod auch das Gesetz erfüllt, und zwar die Forderung des Gesetzes, wer mein Gesetz übertritt, wer Sünde hat, den trifft der Tod. Und Jesus hatte unsere Sünden genommen. Ja. So mit seinem gerechten Leben und seinem stellvertretenden Tod erfüllte Jesus das ganze Gesetz Gottes. Und darum sagte er auch, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und Jesus erfüllte auch die Propheten. Schaut, die Propheten, die weissagten über den Messias. Sie weissagten, dass der Messias kommen wird. Sie weissagten, was er tun wird. Sie redeten auch von seinem Tod. Und Jesus erfüllte mit seinem Leben die Propheten, indem er alles tat, was im Alten Testament stand, was die Propheten über ihn sagten. Und er auch schließlich diesen Tod am Kreuz starb, von dem die Propheten auch geweissagt haben. Jetzt kommt Vers 18. Da sagt Jesus, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus sagt hier, dass vom Alten Testament und vom Gesetz Gottes nicht der kleinste Buchstabe, noch das kleinste Strichlein, so ein kleiner Strich beim Buchstaben, vergehen wird, bis Himmel und Erde, oder bis Himmel und Erde vergangen sind, genau. Alles, was das Gesetz sagt, alles, was das Alte Testament sagt, wird erst erfüllt sein, wenn Himmel und Erde vergangen sind. Und vorher nicht. Solange hat das alles noch in einem gewissen Sinne seine Gültigkeit. Und die Frage ist, wann vergeht Himmel und Erde? Und die Bibel macht es sehr deutlich, wann Himmel und Erde vergeht. Da ist die Bibel sehr klar. Im 2. Petrus Kapitel 3 spricht da sehr drüber, aber auch andere Schriftstellen. Himmel, das Universum ist damit gemeint, und Erde vergehen erst, nachdem Jesus Christus wiedergekommen ist. Er 1000 Jahre lang von Jerusalem aus auf dieser Welt regieren wird. Und danach wird er neuen Himmel und neue Erde schaffen. So sagt es die Bibel sehr klar. Das ist die Reihenfolge. Erst wird Jesus Christus wiederkommen, dann wird er 1000 Jahre von Jerusalem aus regieren und Regentschaft üben und danach wird es nochmal einen Aufstand geben, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, und dann wird ein komplett neuer Himmel und eine komplett neue Erde von Gott geschaffen. Und das Alte Testament prophezeit nicht nur das erste Kommen Jesu, sondern es prophezeit auch das zweite Kommen Jesu und alles, was danach geschieht, auch neuer Himmel und neue Erde. Von daher, in unserem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, wird nichts aufgelöst, was im Alten Testament und den Propheten und im Gesetz geschrieben ist. bis Jesus wiedergekommen ist, bis er 1000 Jahre geherrscht hat und neu dann wird die neue Himmel, neue Erde geschaffen. Alles bekommt dann seine Bedeutung und sein Ziel. Nebenbei gesagt, mit all diesen Worten bestätigt Jesus auch ganz stark das Alte Testament. Er stellt sich komplett zum Alten Testament als Gottes Wort. Mit seinen Worten merkt man, dass wie er sich da wirklich zu stellt. Kommen wir zu Vers 19. Da sagt Jesus, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Mit dem ersten Satz, wenn Jesus sagt, wer eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, spricht Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer an, weil die haben genau das getan. Sie haben Gottes Gebote teils aufgelöst oder abgeändert. Ich gebe euch mal eine Kostprobe, Jesus spricht davon in Matthäus 15, Vers 3. Matthäus 15, Vers 3, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Folgendes getan, sie haben Gottes Wort manchmal zugunsten ihrer eigenen Tradition aufgelöst. Matthäus 15, Vers 3 sagt Jesus und zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, direkt spricht er dort zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Der Hintergrund ist folgendes. Man war verpflichtet, den Eltern Geld, Unterstützung zukommen zu lassen. Und die Pharisäer haben dann gesagt, dieses Geld, Mama und Papa, was ihr von mir bekommen solltet, das habe ich jetzt als eine Weihegabe Gott gegeben. Von daher brauche ich euch jetzt nichts mehr zu geben. Und damit haben sie das Gebot Gottes aufgelöst. Und solche Sachen haben sie manches getan. Und so dürfen wir nicht mit Gottes Wort umgehen. Ja? Interessant ist jetzt die Formulierung, wie Jesus sagt, wer groß genannt wird im Reich Gottes. Da sagt er, wer die Gebote aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das ist doch interessant. Das Tun kommt zuerst. Also erst ist entscheidend, dass man das Wort Gottes tut. Und wer das Wort Gottes tut, wer sich sein Leben danach ausrichtet und dies auch lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Kommen wir zu Vers 20. Da sagt Jesus Folgendes. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist jetzt eine ganz bemerkenswerte Aussage von Jesus. Ich sag's nochmal. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus sagt hier, dass unsere Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertreffen muss, wenn ich in das Reich der Himmel eingehen möchte. So ist die Aussage von Jesus hier. Und das kann Bibelkenner stutzig machen. Ja? Denn aus dem Kontext geht ganz klar hervor, dass es hier nicht, vielleicht denken manche schon, ja, das ist klar, das ist die geschenkte Gerechtigkeit von Gott. Nein, aus dem Kontext geht ganz klar hervor, dass es hier nicht um die geschenkte Gerechtigkeit geht, die ein Gläubiger bekommt. Wenn ich an Jesus glaube, bekomme ich von Gott Gerechtigkeit geschenkt. Aber die ist hier tatsächlich aus dem Kontext heraus nicht gemeint. Und darum ist das ein sehr herausfordernder Text, den Jesus jetzt hier anspricht. Sondern hier spricht Jesus davon, eure Gerechtigkeit, euer Lebensstil muss den der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertreffen, wenn ihr in das Himmelreich eingehen wollt. Und nochmal, hier ist jetzt nicht die geschenkte Gerechtigkeit gemeint, die wir von Gott bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Wie ist das zu verstehen? Erstmal möchte ich nochmal ganz klar sagen, es ist klare Aussage der Bibel, ganz klar, ohne Zweifel, ist ganz klar, der Mensch, jeder Mensch ist ein Sünder und wir können nicht vor Gott bestehen. Aufgrund von eigenen Leistungen, eigenen Werken können wir nicht vor Gott bestehen. Das ist keine Frage. Das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern der Reformation gewesen. Niemand kann von sich aus vor Gott bestehen. Er muss gerecht werden, aber er wird es nie aus eigener Kraft schaffen und braucht deshalb einen Erlöser, Jesus. Wer an ihn glaubt, wer glaubt, dass er für unsere Sünden gestorben ist, wer glaubt, er hat meine Schuld am Kreuz getragen, wer glaubt, er hat für meine Sünden am Kreuz bezahlt, wer das für sich annimmt, wer das glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen, bekommt die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen, wird bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Das ist keine Frage. Und diese geschenkte Gerechtigkeit lässt uns vor Gott bestehen. Das ist das, was die Bibel sehr klar bezeugt. Ja, Paulus sagt einmal in Philipper 3, Vers 9, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Also, die Bibel macht es sehr klar, nochmal, das, was einen Menschen vor Gott bestehen lässt, ist die Gerechtigkeit, die man geschenkt bekommt, wenn man zum Glauben an Jesus kommt. Keine Frage, das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Aber wieso sagt dann Jesus diese Worte? Stehen sie nicht im totalen Widerspruch zu dieser geschenkten Gerechtigkeit? Wieso sagt Jesus jetzt meine Gerechtigkeit? Und nochmal, er spricht hier nicht von der Geschenkten, das sagt er, ist aus dem Kontext sehr klar hervorgehend. Meine Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertreffen, wenn ich ins Himmelreich eingehen möchte. Ist das nicht ein scheinbarer Widerspruch? Wir müssen das Ganze so sehen. Wer Jesus Christus als seinen Erlöser annimmt, bekommt Gottes Gerechtigkeit geschenkt, genau, und er bekommt neues Leben. Er bekommt ein neues Leben von Gott. Und dieses neue Leben hat aber Auswirkungen auf unser Leben. Nochmal, dieses neue Leben hat Auswirkungen auf unser Leben. Es lässt unser Leben nicht gleich bleiben, sondern fängt an, uns zu motivieren, zu prägen und schafft Gerechtigkeit in uns. Nochmal, das neue Leben, was wir von Jesus bekommen haben, wenn du an ihn gläubig geworden bist, hast du ein neues Leben bekommen, einen neuen Geist. Und der arbeitet daran, und da musst du mitarbeiten, dass du verändert wirst, dass du umgeprägt wirst, dass Gerechtigkeit in dir sozusagen geformt wird. Und das ist das Ziel Gottes mit uns, dass er in uns diese Gerechtigkeit prägt. Die Bibel sagt auch, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dieser Umprägung von Gott. Ja? Und wie sieht denn nun eine Gerechtigkeit aus, die eigene Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei Weitem übertrifft. Wie sieht denn jetzt eine Gerechtigkeit aus? Wie sieht ein Lebensstil aus, der den der Schriftgelehrten und Pharisäer bei Weitem übertrifft? Welch eine Gerechtigkeit will der Heilige Geist hier in uns formen? Und um diese Frage nachzugehen, ist es erstmal ganz wichtig, dass wir uns mal miteinander anschauen, was war denn die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer? Die sozusagen der Gerechtigkeit. Was war die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer? Die sozusagen der Gerechtigkeit, die Jesus in gewisser Weise anprangert. Und wir schauen uns das mal an, wie ihre, in Anführungsstrichen, Gerechtigkeit aussah. Und dann wissen wir auch, welche Gerechtigkeit Gott in uns hervorbringen möchte, in uns formen möchte. Fangen wir damit an. Das erste ist, sie redeten, aber taten nicht das Wort Gottes. Ich habe jetzt das Kapitel nicht dazu geschrieben, darum stutze ich gerade. Ich glaube, das ist Matthäus 23, Vers 3. Ich habe nur den Vers hingeschrieben, Vers 3, aber es ist Matthäus 23, so viel ich weiß. Jesus sagt Folgendes über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das ist das Erste, was Jesus über die sozusagen die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer sagt. Sie redeten, aber sie taten nicht das Wort Gottes. Ein nächstes, Matthäus 23, Vers 5. Sie waren fromm, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie hatten eine Gerechtigkeit, um von den Leuten gesehen zu werden. Jesus sagt, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Das war den Pharisäern und Schriftgelehrten enorm wichtig, dass die Leute sehen, Mensch, du bist ja richtig fromm. Der ist ja wirklich richtig fromm. Eine nächste sozusagen eine Gerechtigkeit der Pharisäer war, sie nutzten ihre Vertrauensstellung als Amtsträger aus und bereicherten sich zum Beispiel an Witwen. Matthäus 23, 14. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete betet. Ja, sie haben sich Geld geben lassen von den Witwen, egal durch welche Art und Weise, als Amtsträger sozusagen. Und das war aber in Gottes Augen ein Gräuel, von diesen Leuten Geld zu nehmen. Eine nächste Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten war, sie entkräften Gottes Wort um der Überlieferung willen. Das hatten wir schon gehabt. Ja, mit dem Vater und Mutter. Ihr sollt Vater und Mutter ehren und sie haben das Geld, was Vater und Mutter zusteht, einfach um ihre Überlieferung willen als eine Weihgabe an Gott gegeben. Das war nicht okay. Eine nächste Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten war, sie waren pedantisch auf Nebensächlichkeiten fixiert. Auch ganz wichtig. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren pedantisch auf Nebensächlichkeiten fixiert. Matthäus 23, 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Das war ganz typisch für die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie hatten sich festgebissen an Kleinigkeiten, haben es auch ganz genau genommen aus dem Gesetz. Aber die wirklich wichtigen Dinge, den Glauben, die Barmherzigkeit, das haben sie total vernachlässigt, gar nicht weiter beachtet. Ein nächstes, was die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten ausmachte, sie achteten auf religiöse Gebräuche und nicht auf ihr Herz. Hauptsache, sie erfüllen religiöse Gebräuche, aber ihr Herz spielt dabei keine große Rolle. Matthäus 23, 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Das ist auch ein hartes Wort. Also äußerlich haben sie alle möglichen Reinheitsgebote gehalten. Da musste man Gefäße reinigen, bevor man sie benutzt und so weiter und so fort. Das haben sie pedantisch gemacht, aber in drinnen, ihr Herz war voller Raub, voller Mord, voller Unreinheit. Aber das haben sie nicht weiter beachtet. Ein nächstes, was die schriftgelehrten Pharisäer als eine sozusagen Gerechtigkeit hatte, das ähnelt denen davor, sie hatten eine äußere Frömmigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie hatten eine äußere Frömmigkeit. Jesus sagt, Matthäus 23, 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint ihr auch äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also dieser Vers fasst eigentlich am besten alles zusammen, was die Pharisäer ausmachten. Oder hauptsächlich, sie hatten eine äußere Frömmigkeit, von der ihr inneres Leben und ihr inneres Leben war daran nicht beteiligt. Und spielte ihnen auch keine große Rolle, ob es so war oder nicht war. Hauptsache, sie hatten diese äußere Frömmigkeit. Dieser Vers fasst das ganze Problem der Pharisäer zusammen. Sie stellten diese Frömmigkeit auch gern den Menschen dar, aber ihr Inneres war nicht von Gott und von seiner Gerechtigkeit geprägt. Innen drin sah es ganz anders aus, als das, was sie nach außen repräsentierten. Hauptsache, man erfüllte die religiösen Pflichten und wurde dann von den Leuten auch gesehen und wahrgenommen. So waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. In Matthäus 15, Vers 7 drückt Jesus dieses Hauptproblem auch nochmal sehr gut aus. Matthäus 15, ab Vers 7. Da sagt Jesus zu ihnen wieder: Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das war das ganze Kernproblem. Das war das ganze Kernproblem der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Herz war fern von Gott. Da lag ihr Problem, da lag das Ding begraben. Ja, es war nicht bei Gott das Herz, es war nicht beim Glauben und es war nicht bei den Menschen. Sie hatten eine äußere Frömmigkeit, stellten diese auch gerne vor den Menschen dar, aber ihr Inneres war nicht von Gottes Gerechtigkeit geprägt. Und das war die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das, sagt Jesus, sollen wir bei weitem übertreffen. Okay? Diese Gerechtigkeit sollen wir bei weitem übertreffen. Und das fängt damit an, dass wir wirklich auf unser Herz achten, dass es wirklich bei Gott ist. Also Punkt Nummer eins. Es fängt damit an, dass wir auf unser Herz achten, dass es wirklich bei Gott ist. Und das Herz kann schnell von Gott abwandern. Ich weiß, wovon ich spreche. Das Herz kann sich schneller von Gott entfernen, als man das denkt und als man es wahrnimmt. Das kann passieren. Und da muss man rechtzeitig was tun, ja? Dass wir mit ihm verbunden sind, dass unser Leben wirklich mit ihm eine lebendige Verbindung hat, zuerst auf ihn ausgerichtet ist, dass wir seine Nähe und seine Begegnung immer wieder suchen. Das ist so der Knackpunkt. Also das Erste, was wichtig ist, wenn meine Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten bei Weitem übertreffen soll, ist, dass ich darauf achte, dass mein Herz wirklich bei Gott ist und dass ich eine lebendige Verbindung zu ihm mir erhalte und bewahre und aufpasse, dass ich hier nicht von ihm abkomme. Das ist das Entscheidende. Das fehlte bei den Schriftgelehrten und das fehlte bei den Pharisäern. Unser Innerstes muss mit Gott verbunden bleiben und genau das wird uns dann auch von innen nach außen prägen. Nochmal, unser Innerstes muss mit Gott verbunden bleiben und das wird uns dann auch von innen nach außen prägen. Aber das ist das Allererste, auf was zu achten ist, dass unser Herz wirklich in Verbindung zu Gott bleibt. Und darum gehen wir auch zu Gottesdiensten, darum lesen wir auch Gottes Wort, darum haben wir auch andere Dinge. Wir wollen in Verbindung, in Begegnung mit Gott bleiben. Ja. Dann bedeutet es unter anderem, dass wir wirklich darauf schauen, dass wir Gottes Wort in unserem Leben wirklich umsetzen. Dass wir darauf schauen, Gottes Wort in unserem Leben wirklich umzusetzen. Jakobus 1, Vers 22, da heißt es: Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Da ist der nächste Punkt, der wichtig ist. Nachdem diese lebendige Verbindung mit Gott zu erhalten, das ist das Entscheidendste. Der nächste Punkt, eine Gerechtigkeit, die der Pharisäer weit übertrifft, ist, dass wir sagen, ich will Gottes Wort wirklich halten. Ich will Täter des Wortes sein, will mein Leben danach ausrichten, will mich darum bemühen, Täter von Gottes Wort zu sein. Wir wollen uns nicht selbst betrügen, indem wir Hörer sind, Leser des Wortes sind, aber dies nicht tun. Dann bedeutet es weiterhin eine Gerechtigkeit, die weit die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertrifft, dass wir nicht eine Frömmigkeit leben, um von den Menschen gesehen zu werden, sondern wirklich um Gottes Willen, ja? Um Gott zu gefallen. Wir leben eine Frömmigkeit in erster Linie, um Gott zu gefallen und nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Dann bedeutet es weiterhin, dass wir auf die Reinheit unseres Inneren achten. Und hier dürfen wir ganz ehrlich und aufrichtig vor Gott sein und ihm unser Herz immer wieder hinhalten, wo wir Veränderungen brauchen. Schaut, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie hatten nicht diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, weder vor Gott und noch vor Menschen. Jesus nennt sie Heuchler. Und was wir dürfen, und das finde ich sehr befreiend, wir dürfen vor Gott absolut aufrichtig sein. Aber wir müssen auch vor Gott ganz ehrlich und aufrichtig sein. Wie oft sage ich Gott, von Herzen sage ich ihm, Gott, du musst das tun. Verändere du mich hier. Ich brauche hier deine Hilfe, ich brauche hier deine Gnade. Wenn es um die Veränderung unseres Inneren geht, brauchen wir wirklich Jesus. Ist überhaupt gar keine Frage. Und wir dürfen ganz ehrlich und ganz aufrichtig zu ihm sein, in keiner Weise irgendwas vor Gott zu verstecken, sondern mit ihm ganz offen und ehrlich reden. Das gehört auch zu einer Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten bei Weitem übertrifft. Und die Pharisäer hatten nicht diese. Es ist übrigens auch gut, wenn man Menschen hat, vor denen man ganz ehrlich und aufrichtig ist. Das ist auch ganz wichtig im Leben. Die Bibel sagt einmal, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemand deine Sünden bekannt hast. Das ist auch nicht immer dran, aber manchmal ist es gut und dran, das spürt man dann auch. Hier habe ich eine Sache, hier habe ich eine Schuld, hier sollte ich zu einem Menschen gehen. Und es ist überhaupt gut, wenn man Menschen hat, mit denen man auch ganz ehrlich Austausch kommuniziert, wie es einem geht, wie es um die Beziehung zu Gott steht. Es ist total wichtig, dass man diese Offenheit zu Menschen hat. Es sind vielleicht nur ein, zwei Menschen, mit denen man das so ganz offen tut, aber es ist ganz wichtig. Aber nochmal, diese Gerechtigkeit, die der Pharisäer und der Schriftgelehrten bei weitem übertrifft, fängt in erster Linie damit an, dass wir in einer lebendigen Verbindung zu Gott bleiben und diese Verbindung erhalten. Und aus dieser Verbindung kommt dann alles Mögliche, geht dann hervor. Amen. So ist das. So ist das. Ich finde es einen sehr herausfordernden Text, aber ein Text, der mich zu Jesus fliehen lässt, der mich zu ihm hinrennen lässt und sagt, Jesus, ich brauche dich wirklich. Ich brauche dein Wirken in mir. Ich brauche deine Veränderung in mir. Ich brauche dich. Okay? Die ganze Bergpredigt, das werden wir noch weiterhin sehen, sie treibt einen förmlich zu Jesus hin, weil man spürt, das geht nicht ohne dich, Jesus. Hier brauche ich dich. Ja, das werden wir noch sehen, auch im Verlauf der weiteren Bergpredigt-Predigten. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.